Einen wunderschönen guten Morgen. Was für ein Vorrecht, wieder in Moers zu sein. Das tut so richtig gut. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich Teil von diesem Weg sein kann, den ihr gemeinsam als Gemeinde geht mit eurer Leitung. Und ich bewundere eure Leitung. Ich feiere sie, dass sie mutig sind, sich selber Fragen zu stellen, sich nach vorne auszurichten und darauf zu vertrauen, dass das Beste noch kommt. Ich habe Großartiges in der Vergangenheit erlebt. Ich denke nur an dieses wunderschöne Gebäude, das für mich symbolhaft dafür steht, dass zwei kleinere Gemeinden zusammengekommen sind, eine starke Gemeinde gebildet haben. Das sind großartige Sachen, die in der Vergangenheit geschehen sind. Aber wir haben einen Gott, wo wir sagen können, unsere Vergangenheit darf tolle Erinnerungen beinhalten. Aber wir haben immer eine bessere Zukunft vor uns. Und wir wollen immer darauf achten, dass unsere Träume größer sind als unsere Erinnerungen. Und deshalb gratuliere ich euch für diesen Weg und ich finde es spannend, mit euch diesen Weg gehen zu dürfen, ein Stück weit. Ich liebe auch gute Handwerker. Meine Frau und ich in dem Ort, wo wir früher gewohnt haben, in Süddeutschland, wir hatten ein altes Bauernhaus. Und in diesem Bauernhaus war ein ehemaliger Pferdestall. Und ich dachte, das ist so die Größe, das würde super passen für mein Büro. Da waren noch so zwei einbetonierte Futtertröge und all das. Und ich sah genau, wie das Büro später aussehen sollte. Mein Problem war, ich wusste nicht, wie ich von dem Ist-Zustand zu dem Zoll-Zustand hinkomme, weil da war ja keine Wand gerade, die Decke war schief, da hingen auch so viele Rohre und so von der Heizung, von dem Gebäude drüber. Ich war ziemlich hilflos. Und dann bin ich in Kontakt gekommen über jemand anders mit einem älteren Herrn, der schon in Rente war und der ein genialer Handwerker ist. Und er hat mir seine Hilfe angeboten, nicht nur angeboten, er hat tatsächlich dann geholfen. Und er war so gut, dass er mich manchmal sogar genervt hat, weil ich habe ihn dann so ein bisschen, ich war Handlanger und dann hat er so oben so diese Gegenlattung, wie nennt man das so, hingemacht und ich dachte, gut, das stimmt jetzt schon. Dann, nee, da muss noch ein Millimeter hier höher. Und also wenn Handwerker, gute Handwerker arbeiten, dann kannst du fast frustriert werden, weil die wirklich dann auf einen Millimeter schauen. Aber nachher ist es richtig super geworden, ein tolles Büro. Ich bin dankbar für Hilfe. Und es ist auch so, andere sind vielleicht auch dankbar für meine Hilfe. Aber was ist, wenn die Herausforderung enorm groß ist, meine Ressourcen dagegen aber sehr knapp sind, meine Möglichkeiten, auch meine Befähigung sehr mickrig sich anfühlt im Anbetracht der benötigten Hilfeleistung, um wirklich einen Unterschied machen zu können. Ich fühle mich ohnmächtig, die Verantwortung scheint mir zu groß. Am liebsten würde ich es anderen überlassen, den Menschen zu helfen, aber dann kommt die Aufforderung, hilf du den Menschen deiner Stadt. Schicke die Menschen nicht fort, überlass das Helfen nicht den anderen, deine Hilfe wird gebraucht. Hilf du den Menschen in deiner Stadt. Und darüber möchte ich mit uns ein paar Gedanken teilen heute Morgen zu diesem Thema, deine Hilfe wird gebraucht. Und ich gebe euch aufgrund einer Begebenheit, die wir in der Bibel finden, drei Einsichten, die uns zeigen, wie das möglich ist. Und ich möchte beginnen mit einer Hauptaussage von dieser Begebenheit. Wir finden diese Begebenheit im zweiten Teil der Bibel, im sogenannten Neuen Testament, wo wir die Überschrift Markus-Evangelium suchen und dort im Kapitel 6. Und es ist eine Begebenheit, die bekannt wurde als die Speisung der 5000 oder das Wunder der Brotvermehrung. Und die Situation ist folgendes. Das Team von Jesus kommt zurück, sie waren auf einer Dienstreise, haben Großartiges erlebt, sie kommen zurück und Jesus hört zu, was sie alles gemacht haben, wie sie Menschen großartig geholfen haben und wie großartige Ergebnisse dabei erzielt worden sind. Und Jesus merkt, sie sind so richtig noch voll gepumpt mit Adrenalin. Die sind noch geflasht von all dem, was passiert ist. Aber sie müssen mal richtig runterkommen. Und er sagt, hey, komm, wir gehen mal an einen ruhigen Ort, wo ihr runterkommen könnt, wo ihr ein bisschen ausruhen könnt. Und so gehen sie, um sich auszuruhen. Und dann kommen sie an diesem Ort. Aber andere Leute, die haben mitbekommen, hey, Jesus ist mit seinem Team dort unterwegs. Und die haben Interesse irgendwie an Jesus, aus irgendwelchen Gründen. Und als Jesus mit seinem Team von 12 Jüngern dort ankommt, stellt er fest, dass da eine riesige Menschenmenge sich schon gebildet hat. Und uns wird berichtet, es waren 5000 Männer plus die Frauen und Kinder. Also wir können wirklich so nüchtern betrachtet von 15.000 bis 20.000 Menschen, die da sind. Und Jesus fängt an, diese Menschen zu helfen, weil er innerlich bewegt ist und er sieht, sie brauchen jetzt Ermutigung, sie brauchen jetzt Stärkung. Und er fängt an, ihnen vieles beizubringen, vieles zu lehren. Und dann so am Ende vom Tag kommt sein Team zu ihnen und sagt, hey, es wird jetzt endlich Zeit, die Leute nach Hause zu schicken, damit sie sich Essen kaufen können in den umliegenden Dörfern. Und dann kommt diese Aufforderung, dieser zentrale Satz. Jesus schaut seine 12 Jünger an und er schaut die 15.000 bis 20.000 Menschen an und dann geht er zu seinem Team von 12 und er sagt, gebt ihr ihnen etwas zu essen. Sie waren schon ausgelaugt, sie hatten schon ihre Ruhepause unterbrochen, um mit Jesus so diesen Menschen zu helfen. Und jetzt wird es langsam Zeit für Feierabend, endlich einmal ein paar Stunden Ruhe. Und ich glaube, es ging ja gar nicht so darum, dass die anderen was zu essen bekommen. Sie hatten selber Kohldampf. So, schieben wir mal das Problem auf die Seite, damit wir endlich essen können. Und Jesus sagt einfach, helft ihr den Menschen. Gebt ihr ihnen zu essen. Am liebsten würden sie die hungrigen Menschen wegschicken. Sollen die doch selbst nach etwas zu essen suchen. Wir brauchen jetzt Ruhe, wir müssen jetzt auftanken, wir wollen jetzt einfach für uns sein. Sie waren ja auch erschöpft. Und wisst ihr was, ich identifiziere mich sehr oft als Christ mit diesen Menschen. Ich will doch auch einfach meine Ruhe haben. Die Woche war anstrengend, ich will doch auch einfach nur auftanken. Können die Leute sich jetzt nicht einfach mal um sich selbst kümmern? Ich brauche jetzt den Gottesdienst zuerst mal einfach nur für mich. Ich will zur Ruhe kommen, ich will auftanken. Ich brauche Kraft, ich brauche Kraft für die nächste Woche. Es ist ja nicht so, dass nur die anderen Kraft brauchen. Und dann kommt dieser Auftrag, gebt ihr ihnen zu essen. Jesus traut es uns zu, dass wir in dieser Welt einen Unterschied machen können. Wir sind als Christen nicht einfach unterwegs und versuchen, halbwegs zu überleben und heil im Himmel anzukommen, sondern wir sind dazu da, um unsere Stadt zu helfen, um einen Unterschied in unserer Stadt zu machen, um einen Unterschied in unserer Region zu machen. Und Jesus traut es sogar der Christusgemeinde Mörs zu, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Und er sagt, Jungs, ich muss eure Ruhepause unterbrechen. Ich muss die Zeiten, wo ihr sagt, die ist eigentlich für mich, unterbrechen, weil wir sind nicht für uns da, sondern wir sind dazu da, um die 15.000 bis 20.000 Menschen Nahrung zu geben. Nicht nur normale Nahrung, natürliche Nahrung, das kann auch Teil davon sein, aber auch für den inneren Menschen. Da, wo Menschen Hoffnung und Sehnsüchte haben, die nicht erfüllt werden von den Dingen, die ihnen sonst angeboten werden in dieser Welt. Sie brauchen Brot des Lebens. Und Jesus sagt, dafür seid ihr da. Und die Jünger stellen eine wichtige Frage, wie denn? Wie sollen wir das machen? Das überfordert uns hoffnungslos. Und stell Jesus nie diese Frage, wenn du dich überfordert fühlst. Du wirst nicht die Antwort bekommen, die du willst. Jesus zieht seinen Auftrag nämlich nicht zurück. Es ist ja nicht so, wie wenn Jesus sagt, hey, gebt ihr ihnen was zu essen? Und ich sage, ja, wie denn? Wir haben ja selber nichts. Und dann Jesus sagt, ach ja, stimmt ja, wir haben ja nicht die Möglichkeit. Okay, schicken wir sie fort. Sondern er geht einen Weg mit ihnen und sie erleben, wie es möglich ist, dass 12 Menschen in der Lage sind, 15.000 bis 20.000 Menschen Nahrung zu geben, dass sie satt werden. Er zeigt ihnen, wie sie mit dem, was sie haben, einen Unterschied in dieser Welt machen können. Und wir wollen auch von Jesus lernen. 3 Einsichten. Und das erste ist Mitgefühl oder Mitleid. Der stärkste Antrieb für deine Hilfe sind nicht deine Möglichkeiten, sondern dein Mitgefühl. Der stärkste Antrieb für deine Hilfe sind nicht deine Möglichkeiten, sondern dein Mitgefühl. Leben ist gut. Ich lebe sehr gerne. Ich bin dankbar für viel Gutes, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe. Ich danke Gott für tolle Familienurlaube. Ich danke Gott, dass ich überhaupt eine Familie habe, mit der ich in Urlaub fahren kann. Ich danke Gott für die Liebe, für Freude, für das Lachen. Ja, es ist gut zu leben. Aber gleichzeitig wirft das Leben oft Fragen auf. Kleine Fragen und große Fragen. Und wir Menschen versuchen, mit diesen Fragen klarzukommen und suchen inmitten unserer Fragen einen Sinn und einen Halt. Jesus, er sieht sehr viele Menschen und das macht etwas mit ihm. Wir lesen in dieser Begebenheit, Jesus wurde innerlich bewegt. Und wenn wir diesen Ausdruck im Urtext der Bibel nachlesen, dann werden wir sehen, dass hier ein sehr, sehr starker Ausdruck verwendet wird, den man eigentlich so wiedergeben kann. Es hat ihn den Magen umgedreht. Ihm ist schier übel geworden von dem, was er sah. Aber was sah er? Was hat ihn so intensiv bewegt? Ich glaube, Jesus sah Menschen so wie du und ich. Diese 15.000 bis 20.000 Menschen, die waren wahrscheinlich genauso eine Gruppe von Menschen, wie wir heute sind. Wahrscheinlich hätten die meisten von diesen Menschen sich gar nicht als verlorene, bedürftige Menschen ausgegeben. Aber Jesus sah Menschen, die im Leben standen. Er sah Menschen mit guten Jobs, mit glücklichen Familien, Personen mit schönen Wohnungen, gute Autos, Menschen, die sich auf den nächsten Familienurlaub freuten. Aber er sah auch tiefer, er sah auch die Fragen, die mitten in ihr gutes Leben geworfen wurden. Vielleicht fragte sich der eine, warum habe ich meinen Job verloren? Ich war doch fleißig. Warum habe ich diese Krankheit bekommen? Warum habe ich so viel im Leben erreicht und fühle mich dennoch leer? Was ist passiert? Wir waren doch so verliebt, wo ist das Knistern nur geblieben? Warum sind meine Lebensumstände gut, aber ich fühle mich nicht gut? In all diesen Fragen spürte Jesus, wie die Menschen nach einem Sinn und Halt für ihr Leben suchten. Und deshalb sagt er, sie sind wie Schafe ohne Hirten. Sie suchen Schutz, Halt und Orientierung. In all ihren Fragen sehnten sie sich nach etwas, das größer, stärker und beständiger ist als alle offene Fragen. Etwas, worauf sie vertrauen können, selbst wenn sie nicht alles verstehen. Etwas, an dem sie sich orientieren konnten, auch wenn sie nicht wussten, wie sie mit bestimmten Dingen umgehen sollten. Und Jesus drehte es den Magen um, als er Menschen sah, die dafür geschaffen wurden, das Leben zu lieben und zu genießen und trotzdem so oft vom Leben überfordert waren und sich ohnmächtig fühlten gegenüber Fragen, die das Leben aufwarf. Ich weiß nicht, ob du dich damit identifizieren kannst. Ich kann mich da drin wiederfinden. Kurz gesagt, Jesus lässt es nicht kalt, wenn wir uns alleingelassen fühlen mit all den Fragen und Herausforderungen des Lebens. Jesus hat Mitleid mit uns. Er fühlt mit dir. Er will, dass wir Sinn und Halt im Leben haben. Er will, dass wir das Leben genießen. Er will, dass wir lachen und uns freuen können und eine Perspektive im Leben haben. Er will, dass wir etwas im Leben haben, das stärker, größer und beständiger ist als jeden Mist, der sich in unser Leben schleicht. Zwei Dinge lerne ich daraus. Jesus hat Mitleid mit mir. Er sieht, wie es mir geht und er fühlt mit, und zwar auf allen Ebenen meines Lebens. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, kommt und ruht ein bisschen aus. Da hat er sich um ihre Seele gekümmert, um ihren emotionalen Tank. Wir wissen das, wenn wir nur noch so rödeln und nie eine Pause machen, keinen Sabbat erleben, irgendwann mal ist unser emotionaler Puffer aus und dann kommt es zu Burnout oder Erschöpfungserscheinungen. Und ich bin überrascht, wie viele junge Menschen, bevor sie 30 sind, schon sowas wie einen Erschöpfungszustand oder ein Burnout erlebt haben in unserer Gesellschaft. Ich kannte so das gar nicht, bevor ich 30 war, dass es überhaupt sowas gibt. Aus dem Leben heraus kannte ich es auch nicht mit 30. Aber Jesus sieht in deine Seele hinein, in deinem, den emotionalen Sitz deines Lebens. Und er sagt, ich will, dass es dir auch emotional gut geht. Jesus sieht, wie es dir in deinem Innersten geht, deine Hoffnung, das, worauf dein Leben aufbaut. Unser Leben baut nicht auf unser Wissen auf, sondern auf unserem Glauben auf. Egal, was du glaubst, du baust auf das, was du glaubst, auf. Jesus, das ist diese geistliche Ebene. Und deshalb fiel Jesus an, ihnen vieles zu lehren. Deshalb kommen wir sonntags in den Gottesdienst, um aus der Bibel Inhalte zu verinnerlichen, weil darauf bauen wir unser Leben. Und Jesus kümmert sich körperlich. Er sagt, die haben Hunger. Und nicht nur nach einer guten Predigt, sondern ihnen knurrt wirklich der Magen. Die brauchen einen Döner. Kommt, gebt ihnen was zu essen. Jesus hat Mitleid mit mir in meiner ganzen Persönlichkeit, mit meiner Seele, mit meinem emotionalen Zustand, geistlich, meinem Glauben und auch körperlich. Und da lerne ich für mich, der Umgang Jesu mit mir ist von seiner Gnade, von seinem Mitleid und Erbarmen bestimmt, nicht von meinem Verdienst. Ich habe es mir abgewöhnt, wenn Leute sagen, wenn ich sage, ja, ich gehe in Urlaub und Menschen sagen zu mir, ja, das hast du für dir verdient. Ich gewöhne mir ab, das zu bejahen, weil anderen haben genauso hart gearbeitet, können aber vielleicht nicht so in Urlaub gehen. Warum ist es mein Verdienst? Nein, es ist Gnade. Und das Zweite ist, Mitgefühl ändert unsere Perspektive. Die Frage ist nicht so sehr, was können wir tun, weil es nicht um unsere Möglichkeiten geht, sondern Mitgefühl stellt zuerst die Frage, was brauchen diese Menschen? Heute Morgen geht es nicht darüber, was können wir für Mörs tun, sondern was braucht Mörs? Das ist, wo Mitgefühl an. Es ändert meine Perspektive, es ändert meine Fragen. Dieses Wort, was hier für Mitgefühl verwendet wird, wird in der Bibel nur von Jesus selbst verwendet oder von Personen in Geschichten, die Jesus erzählt hat. Und diese Personen stellen aber Jesus dar in der Geschichte. Also hier ist es ein göttliches Erbarmen, ein göttliches Mitgefühl, ein göttliches Mitleid. Und ich traue mir gar nicht so zu sagen, ich liebe die Menschen so sehr, wie Gott die Menschen liebt. Aber ich glaube auch nicht, dass ich jetzt stundenlang irgendwie selber zu Gott schreien, oh, hilf, dass ich die Menschen liebe, oder ich komme vor und lass für mich beten, so dass ich die Menschen liebe. Nein, ich glaube, ich mache das anders. Ich frage einfach Jesus, du liebst die Menschen. Du liebst sie viel mehr als ich. Was möchtest du für die Menschen tun? Das ist die eigentliche Frage. Gott, du siehst die Menschen in Mörs. Was möchtest du für die Menschen tun? Und wenn Jesus sagt, ich möchte das oder das tun, dann sage ich, Jesus, ich hoffe, du hast einen guten Plan. Ich meine, ich lege schon mal los, aber ich habe keine Ahnung, wie du das tun willst. Also wenn du keinen Plan hast, Jesus, dann geht es jetzt echt in die Hose. Aber hey, wenn Jesus sagt, das möchte ich tun, dann sage ich, okay, Jesus, ich fange schon mal an und ich hoffe, du bringst ein gutes Backup mit rein, weil ich habe jetzt keinen wirklichen Plan, wie das dann funktionieren soll. Wenn der gute Hirte uns sendet, Menschen seine Hilfe und gute Nachricht zu bringen, da überlegen wir oft, ob wir die Möglichkeit dazu haben, ob wir das schaffen können. Hör mal, Jesus wird nie etwas von dir verlangen, was du selber schaffen könntest. Sondern Jesus führt dich immer in eine Aufgabe hinein, wo du sagst, Jesus, das kann ich nicht. Und Jesus sagt, das war auch nicht die Frage, sondern hast du Mitgefühl? Der stärkste Antrieb ist die Liebe Gottes und ich will mich immer wieder an diese Liebe Gottes ranhängen und sage, okay, Jesus, was hast du vor mit diesen Menschen? Der zweite Gedanke Das erste war Mitleid. Zweiter Gedanke ist Bereitschaft. Wichtiger als die Lösung zu kennen, ist deine Bereitschaft zu helfen. Wichtiger als die Lösung zu kennen, ist deine Bereitschaft zu helfen. Jesus sagt, gebt ihr zu essen. Und das Erste, was die Jünger wissen wollen, ist, wie soll das gehen? Wie ist die Lösung? Wir können das nicht. Wir sehen aber einen kleinen Jungen in dieser Geschichte, der hatte 5 Brote und 2 Fische. Und das müssen wir erklären, wenn wir von 5 Brote, ich meine, es gibt ja so einen Bauernleib, also da kannst du schon einiges Ding, das waren nicht solche Brote, das war eher so vielleicht 5 Fladenbrote oder sowas, also da kannst du vielleicht mal 2, 3 Döner damit bestücken oder so. Und dann noch 2 kleine eingelegte Fische, das ist eher, also es handelt sich hier, heute würde man sagen, um ein Lunchpaket für einen Jungen. Und das ist es. Und wisst ihr, ich bestaune diesen Jungen, weil der gibt seine 5 Brote und 2 Fische. Ich meine, hey, da könnte man ihn ein bisschen so müde und wohlwollend und vielleicht auch herablassen, von oben anlächeln und sagen, ach, netter Versuch, Kleiner, so ein bisschen über den Kopf streicheln. Aber das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Iss nur ruhig dein Lunchpaket auf, gönn dir das, ha? Sondern das ist letzten Endes, womit Jesus dieses Wunder vollbringt. Da war jemand, der bereit war, das, was er hatte, zu geben. Und ich habe hier einiges über Bereitschaft gelernt. Bereitschaft kann ich spüren, nicht nur hören. Es sind viele, die sagen, ja, ich bin bereit, ich gebe alles, ich will helfen. Und wir sagen dann vortreten, dann treten alle zurück. Aber hier ein paar Dinge, wie Bereitschaft sichtbar wird. Geben. Ich möchte euch das zuerst mal, er war bereit, weil er wirklich gegeben hat. Und ich möchte euch das so ein bisschen in die Realität von uns hineinbringen. 15 bis 20.000 Menschen. Da waren auch andere Mütter da. Und ich kenne Mütter, wenn ihre Söhne sich auf dem Weg machen, da gucken die Mütter, dass ihre Söhne gut versorgt sind. Die Mutter unserer Kinder guckt sogar, dass der Vater der Kinder gut versorgt ist. Und dafür bin ich sehr dankbar. Gestern habe ich angerufen und wir haben noch miteinander gesprochen. Und eine der Fragen war, ja, wann kommst du nach Hause? Hast du dann schon gegessen oder soll ich was kochen? Sie ist besorgt um den Vater ihrer Kinder. Hier waren also andere Mütter und ich glaube, andere hatten auch ihren Lunchpaket dabei. Vielleicht hast du deine Bibel noch nie so gelesen. Und dann sagt Jesus zu seinem Team, guckt, was ihr habt. Und ich kann mir das vorstellen, dass so Petrus, der immer ein bisschen vorlaut ist, meine Güte, was ist denn das wieder für eine Aufgabe? Sieht da so eine Gruppe, also eine Familie sitzen und blickt so aus dem Augenwinkel rüber, sieht da so 2 Lunchpakete und sagt, hey, hört mal, ist ein bisschen doof jetzt, aber könnte ich euer Lunchpakete haben? Der da drüber, Jesus meint, wir sollen hier so ein Buffet für alle oder was weiß ich machen. Er will jetzt hier so ein Riesenessen schmeißen. Und die Leute hören mein Essen auf Buffet. Andere, die sagen, nee, also das ist unser Lunchpaket. Und Petrus sagt, ja gut, ich kann es euch auch nicht verübeln. Johannes, so mehr der vor Liebe und ein bisschen weich gespült ist, der geht und sagt, es tut mir furchtbar leid. Ich weiß, das ist euer Lunchpaket. Aber hättet ihr vielleicht eventuell, seht ihr die Möglichkeit, dass ich vielleicht was davon abbekommen könnte? Ja, ich weiß, Jesus, ich glaube, er hat es vielleicht nicht ganz durchgedacht, aber er meint es ja gut, es kommt ja vom Herzen, aber könnte ich? Und so versuchen sie überall, die Menschen, die Lunchpakete haben, ein Lunchpaket zu holen. Und alle sagen, nee, das ist unser Lunchpaket, nee, hey, wir haben noch 2 Kinder, die brauchen auch noch was zu essen. Und nur dieser eine Junge hört, kann ich dein Lunchpaket haben? So, ja klar, hier, gibt alles ab. Seht ihr, ob wir helfen oder nicht helfen, hängt nicht von unseren Möglichkeiten ab, sondern von unserer Bereitschaft. Als die Jünger sagen, wir können nicht helfen, dann sagt Jesus, schaut mal nach. Und die stellen fest, doch, wir haben doch etwas, was wir geben können. Oft wird gesagt, wow, die Person hat so viel Potenzial und wir sind immer nur begeistert von Menschen, die auf einem High Level von Potenzial sind. Die können enorm gut sprechen, die können enorm gut musikalisch, die sind Top-Administratoren, Top-Manager. Wir schmelzen dahin, wenn wir Potenzial sehen. Jetzt kommt ein Spoiler. Jeder Mensch hat Potenzial. Dreh dich einfach zu deinem Nachbar, dreh dich einmal um. Dürft ihr tatsächlich machen. Du hast jetzt gerade jemand gesehen, der Potenzial hat. Sag zu dieser Person, du hast Potenzial. Jeder einzelne von uns hat Potenzial. Aber wisst ihr was? Das nützt rein gar nichts, wenn wir dieses Potenzial nicht hergeben. Wenn wir dieses Potenzial nicht einsetzen. Es ist völlig egal, ob Markus so gut musikalisch unterwegs ist, wenn er nicht hier stehen würde und würde spielen, hätten wir nichts davon. Erst was ich von dem, was ich habe, wenn ich es gebe, wenn ich es investiere, erst dann kann daraus was geschehen. Und wir können entweder auf unserem Potenzial sitzen oder wir können es geben. Und hier waren so viele Menschen und die haben gesagt, mein Lunchpaket. Und einer hat gesagt, ich gebe es. Also geben. Dann, wir können Dinge vorbereiten. Interessant, gerade im Markus Evangelium wird uns gesagt, dass Jesus anordnet, dass sie diese 15.000 bis 20.000 Menschen in Gruppen von 50 und 100 auf der grünen Wiese lagern sollen. Jetzt kommt ein Punkt, der für viele von uns schwierig ist. Ich liebe aber diesen Punkt. Jesus bringt Ordnung in der Sache. Jesus sagt, wir brauchen hier Strukturen. Ich bin dabei, 15.000 bis 20.000 Menschen mit Essen zu versorgen. Wer hat schon mal so eine Riesenmenge von Menschen gespeist? Ich weiß, was es bedeutet, 1.000 Menschen auf einmal satt zu bekommen. Da muss man richtig gucken, dass es nicht lange Schlangen sind. Oder dass dann, was weiß ich, wenn dann der Letzte kommt, dann sind alle Salatschüsseln schon leer und man sagt, hey, aber Brot ist auch schmackhaft. Kriegst noch ein Stück Brot dafür und sonst nichts. Es war eine riesige Aufgabe zu gucken, dass auch wirklich jeder etwas von diesem Mahlzeit bekommt, wenn es kommt. Und Jesus sagt, hey, bereitet euch schon mal darauf vor, dass ihr was zu essen bekommt. Und dann sagt er auch noch auf der grünen Wiese. Ich liebe das als Bild für Gemeinde. Wir brauchen Struktur, wir müssen uns vorbereiten und es soll auch noch Spaß machen. Nicht auf einem harten Felsen sitzen, sondern auf der grünen Wiese. Das sind so Nebengedanken, auch in deinem persönlichen Leben. Du willst, dass Gott etwas in deinem Leben tut, dann bereite dich darauf vor, dass Gott was in deinem Leben tut. Ach, Gott spricht immer nur zu den anderen. Gott hat noch nie zu mir gesprochen. Ich hätte auch gern mal so einen tollen Bibelvers, den Gott in mein Leben hineinspricht. Nun, hast du schon mal eine Zeit in deinem Alltag eingebaut, wo du regelmäßig dir Zeit nimmst, um Gott zuzuhören? Oder ist es so, dass Gott dir immer hinterher rennt und sagt, wann hast du mal einen Augenblick Zeit? Sag mir einfach Bescheid, ich hätte dir was zu sagen. Ich würde dir gerne eine Ermutigung zukommen lassen. Aber wir sagen, oh, ich habe heute keine Zeit für meine Bibel, oh, ich habe heute keine Zeit für meine Kleingruppe. Wir sind überall unterwegs, anstatt dass wir ein bisschen Rhythmus und Struktur in unser Leben hineinbringen, damit Gott sagt, wenn ich dann schon mal spreche, wenn ich dann etwas gebe, um dich zu stärken, dann fällt es nicht daneben, sondern es kommt es und ist empfangsbereit. Wir bereiten uns auf das Handeln Gottes vor. Deshalb bereiten wir Gottesdienste gut vor, unsere Kleingruppe. Warum? Dass Gefäße sind, wo Gott das, womit er uns Menschen Gutes tun will, hineinlegt. Und wir sind dann darauf vorbereitet. Bereitschaft bedeutet auch Chaos zu umarmen. Es ging drunter und drüber. Das Team von Jesus war unterwegs, sie kamen zurück, sie waren erschöpft. Jetzt brauchten sie Ruhe, von Jesus selbst angeordnet. Jetzt sagt aber Jesus, keine Zeit zur Ruhe, wir müssen 15.000 bis 20.000 Menschen helfen. Da müssen sie ihre Müdigkeit überwinden, sie müssen wieder loslegen, sie müssen wieder merken, diese Zeit ist jetzt nicht für uns. sondern wir sind jetzt für die anderen da. Und dann geht es los und sagt, so, jetzt haben sie endlich die Leute in diese 50er bis 100er Gruppen. Das war richtig Arbeit. Also auch hier, dass Dinge gut ablaufen, das war richtig Arbeit. Ich meine, das waren so über 1000 Kleingruppen, die sie da kurz mal formieren mussten. Ja, und die ganze, das sind die Eltern und die Kinder rennen rum und sagen, hey, Petrus, geh ein bisschen schroffer. Hey, hol mal deinen Jungen da und er soll sich hinhocken. Und Johannes ein bisschen so lieblicher und sagt, oh, das ist aber eine nette, süße Kleine, komm, komm, meine Kleine, setz dich hin. Und so, das war Arbeit, alles so hinzukriegen. Und dann sind natürlich die Leute, warum soll ich mich jetzt da hinsetzen? Warum machen wir das jetzt so? Haben wir doch bis jetzt auch noch nicht so gemacht. Ich durfte mich bis jetzt auch da hinsetzen. Warum soll ich mich jetzt hier hinsetzen? Und dann kommen die Donnersöhne und sagen, hey, das mit Himmel, Feuer vom Himmel fallen, das war manchmal vielleicht hier jetzt auch keine schlechte Idee. Es war Arbeit. Und es war Chaos. Und dann kommt Jesus und sagt, so, jetzt fangt mal an, das Brot auszuteilen. Und jetzt mal müssen gut aufpassen. Jesus hat nicht zuerst das Brot vermehrt und dann gesagt, teilt das vermehrte Brot aus, sondern er nahm 5 Brote. Und er brach sie. Also, ich bin nicht gut in Mathe, so mache ich es einfach. 5 in zweimal gebrochen, dann haben wir 10 Stücke. Es waren aber 12 in seinem Team, also musste auch noch von diesen halbe Brötchen nochmals 2 brechen, damit die anderen auch noch was bekommen. Also, aber wir bleiben bei dem halben Brötchen. Petrus nimmt sein halbes Brötchen, weil Jesus gesagt hat, er soll das austeilen. Jetzt kommt er zu der ersten Gruppe mit 50 Leuten. Warum 50? Weil er gesagt hat, also 100 bin doch nicht blöd und fahre mit dieser Herausforderung. Also das halbe Brötchen reicht ja auch nicht mal für die 50. So, und dann fängt er bei den 50 an. Und er sagt, Leute, das soll ja irgendwie für alle reichen. Tut mir furchtbar leid, aber es gibt nur so ein symbolisches Stückchen für jeden. Bricht ein ganz kleines Stückchen ab, gibt es. Und dann bricht nochmals ein kleines Stückchen ab, gibt es. Und dann denkt er, ist irgendwie nicht kleiner geworden. Okay, Tommy kriegt noch ein bisschen Größeres ab und dann denkt, okay, und dann geht er weiter und sagt, immer noch nicht abgebrochen. Und dann fängt er ein bisschen mutiger an zu werden und bricht ab, immer noch. Und sagt, hey, Brot für alle, Riesenstücke, da, es funktioniert. Es war jetzt aber zuerst mal Chaos, das emotional zu überwinden, mit so einem Stück Brot zu 50 Menschen zu gehen und sagen, ihr werdet jetzt alle satt werden. Erst im Gehen hat es funktioniert. Und wir müssen manchmal, wenn wir uns bereit sind zu helfen, auch mit Chaos klarkommen. Ich habe mir vor 2-3 Tagen in mein Tagebuch aufgeschrieben, ein Zitat. Wenn es sich für dich zurzeit anfühlt, als wäre dein Leben zurzeit etwas chaotisch, dann befindest du dich mehr in dem Willen Gottes, als du es dir überhaupt vorstellen könntest. Wenn wir uns im Willen Gottes befinden, heißt es nicht, dass wir das Gefühl haben, wir haben alles im Griff, es läuft alles nach Plan und es läuft wie immer. Dann würde ich fragen, wenn du keine Panikattacken hast, wenn du nicht irgendwie ein bisschen fühlst, das ist ein bisschen chaotisch, bist du noch mitten im Willen Gottes. Frag mal Petrus, der aus dem Boot gestiegen ist, auf dem Wasser gegangen ist, ob das sich sicher und geordnet gefühlt hat. Das war Panik pur, vor allem als es dann runterging. Und das andere, was Dankbarkeit, was Bereitschaft mit mir macht, ist Dankbarkeit. Ich möchte es so formulieren. Jesus nahm den Mangel. 5 Brote und 2 Fische. Was ist das für so viele Menschen, haben die Jünger gefragt. Das war für sie in ihren Augen nur Mangel. Und Jesus nimmt diesen Mangel und dankt Gott für den Mangel. Weil er das anders gesehen hat. Er sah es nicht als Mangel. Er sah also 5 Brote und 2 Fische und die sind Gott gegeben, damit anderen Menschen geholfen wird und er dankte. Das ist eine andere Perspektive. Oft bin ich so unterwegs, ich habe nichts und das, was ich habe, das bringt sowieso nicht. Ich habe zu wenig. Aber Dankbarkeit heißt, ich habe etwas zu geben. Ich habe etwas Zeit zu geben. Ich habe Ressourcen zu geben. Ich kann etwas. Ich kann Gitarre nicht so spielen wie Markus, aber ich kann auch etwas. Ich kann nicht so gut mit Finanzen umgehen wie manche BWLer und Buchhalter und Co. aber ich kann auch was. Und das, was ich kann, reicht nicht, um alles zu lösen. Aber es ist ein Beitrag. Und ich bin dankbar, dass ich auch einen Beitrag leisten kann. Menschen, Dankbarkeit sind Menschen, die nicht erklären, warum sie keine Zeit haben, keine Mittel beisteuern können und auch warum sie nichts beitragen können. Sondern es sind Menschen, die dankbar sind, dass sie Zeit geben können, dass sie Ressourcen investieren können und dass sie einen Beitrag leisten können. Ich bin Gott dankbar, dass mein Leben einen Unterschied machen kann in dieser Welt. Ich bin Gott dankbar, dass Ostdeutschland sich verändert, weil ich auch etwas zu geben habe. Das ist es. Das Wenige, was ich habe, dafür danke ich. Und der letzte Gedanke, das erste ist Mitgefühl, Bereitschaft. Und das letzte ist Jesus. Was du von deiner Hilfe erwarten kannst, vermehrt sich übernatürlich durch Jesus. Jesus gebraucht die Hilfe seiner Jünger, er gebraucht die Hilfe des Jungen. Und das ist immer so, wenn Gott etwas tun will auf dieser Erde, dann sucht er Menschen, durch die er es tut. Er sucht unsere Hilfe. Heute Morgen ist Gott hier und sagt, ich brauche deine Hilfe. Ich habe mehr für dich vor, als dass du nur deine 5 Brote und 2 Fische für dich essen tust, damit es dir gut geht. Ich habe mehr vor, als dass nur du gestärkt wirst im Gottesdienst. Sondern ich will einen Unterschied in Mörs und darüber hinaus tun, durch dein Leben. Ich will einen Unterschied in deiner Familie machen. Ich will einen Unterschied in deiner Ehe machen. Ich will einen Unterschied in deiner Nachbarschaft machen. Jesus braucht deine Hilfe. Aber es passiert weitaus mehr, als was ich mit meiner Hilfe alleine erreichen könnte, wenn ich das, was ich habe, Jesus gebe. Jesus multipliziert das ins Unendliche. Und das ist der Grund, warum auch diese Geschichte geschrieben wird. Wir sind Christen. Nicht nur, weil es hier um ein gutes Wertesystem geht, sondern wir sind Christen, weil wir glauben, dass Gott heute noch lebt. Und das ist der Gott in der Bibel, ist der gleiche heute wie damals. Und er wird es immer sein. Und das heißt, die ersten 2 Punkte, Mitgefühl und Bereitschaft, die, egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht, wenn du die beherzigst, kannst du auch schon einiges bewegen in unserer Welt. Wenn viele Menschen das bisschen, was sie haben, in die Waagschale werfen, um Gutes zu tun, können wir Gutes erreichen und ganz schön viel. Aber ich glaube, es gibt noch ein Element, das nicht mit uns Menschen zu tun hat, sondern dass, wenn Jesus Christus da hineinkommt, dann multipliziert sich das, was wir in die Waagschale werfen, in uns Unendliche. Und Dinge geschehen, die wirklich nicht möglich wären. 5 Brote und 2 Fische können keine 15.000 bis 20.000 Menschen satt bekommen und sogar noch was übrig lassen. Das geht nicht. Da kannst du der beste Stratege sein, da kannst du der beste Buchhalter sein, da kannst du der beste Bäcker sein. Das kriegen wir nicht hin. Aber wenn wir es Jesus geben, passiert etwas, das niemals möglich wäre. In unserer Begebenheit wird von einem eindeutigen Wunder berichtet. Und wir müssen mit Wunder rechnen. Unser Gott ist ein Gott, der Wunder kann. Und dieses Wunder ist nicht in der Bibel festgehalten, damit wir wissen, dass es eine Zeit gab, wo Wunder geschehen sind. Sondern dieses Wunder ist festgehalten, damit du heute wissen darfst, dass es immer noch einen Gott gibt, der Wunder kann. Auch in deinem Leben. Dieses Wunder ist für dich geschrieben, damit du in deiner Familie weißt, dass es einen Gott gibt, der Wunder kann. Diese Geschichte, diese Begebenheit ist geschrieben, damit du weißt, dass es einen Gott gibt, der in deiner Ehe Wunder kann. Diese Geschichte ist geschrieben, damit du weißt, dass es einen Gott gibt, der in deiner Krankheit Wunder kann. Der in deiner finanziellen Not, an deinem Arbeitsplatz, es gibt einen Gott, der Wunder tun kann. Und wenn wir das bisschen, was wir haben, hineinlegen und wenn wir sagen, das wird niemals reichen, um die Situation wirklich zu verändern, aber Gott kann es nehmen und kann es gebrauchen, um Wunder zu tun. Wenn du an deine Grenzen kommst, dann darfst du wissen, es gibt einen Gott, der Wunder kann. Wir dürfen und wir sollten mit Wunder rechnen. Wir tun Gott Unrecht, wenn wir nicht mit Wunder rechnen. Wir dürfen nie einen Plan machen, ohne darauf zu hoffen und es mit einzuplanen. Wenn wir unseren Teil tun, dann wird Gott seinen Teil tun und das heißt, er wird Wunder tun. Oft ist es so, dass wir uns als Menschen in einem Raum aufhalten, wo wir sagen, da fühlen wir uns sicher, weil das der Raum ist, den wir füllen können. Aber Gott will dich heute aus deinem Raum hinausnehmen und in seinen Raum platzieren, wo du dich hoffnungslos überfordert und verloren fühlst, wenn du nur auf das, was dir möglich ist, schaust. Aber er will sagen, ich stelle dich in diesen Raum, weil ich ein Gott bin, der Wunder kann. Und auch als Gemeinde. Wir sind als Gemeinde nicht dazu da, das zu tun, was uns möglich ist. Wir sind als Gemeinde dazu da, Räume zu öffnen, damit Wunder geschehen können. Wir sind dazu da, Menschen hineinzuführen, nicht in die Sicherheit, sondern in Glauben, in Vertrauen. Wir sind dazu da, Schritte zu gehen, die vielleicht alles verändert und uns völlig beunruhigt, aber in einen Raum zu betreten, wo wir irgendwann mal am Ende sagen, was war denn das jetzt? Sowas haben wir noch nie erlebt. Und wo wir Gott erkennen, weil er ein Wunder tut. Und ganz zum Schluss gibt es noch ein kleines Wunder, und damit beende ich die Predigt. Die Jünger, völlig durch den Wind, verstehen Jesus nicht. Jetzt erleben sie ein Riesenwunder, Adrenalin wieder hoch, geflasht, aber völlig ausgelaugt. Und wisst ihr, wenn wir denken, jetzt kann kein Wunder mehr kommen, dann hat Jesus immer noch ein Bonbonchen für uns übrig. Wir lesen, dass es 12 Körbe voll übrig blieben. Und wie ich so nachgelesen habe, waren das jetzt nicht so Riesenkörbe, sondern wirklich 12 Lunchpakete. Ich vermute ordentliche Lunchpakete. Und wisst ihr, das Team von Jesus bestand aus wie vielen Menschen? Und ich stelle mir jetzt einfach Jesus vor, der Mitgefühl mit uns hat, der weiß, was er seinem Team zugemutet hat und wie er sie wirklich so bis an ihre Grenze und darüber hinaus nach vorne gepusht hat. Und er sieht, wie Petrus so, oh, was war denn das? Und Petrus weiß gar nicht, was er jetzt sagen soll. Das war auch mal eine Ausnahme. Und Jesus, er nimmt so ein Paket, ein Lunchpaket. Und er geht zu Petrus und er sagt, hey Petrus, ich feiere dich. Gut gemacht, das für dich. Und dann geht er zum Johannes und sagt, hey, Johannes, du hast das richtig super gemacht und hast die Leute so ermutigt. Johannes, das ist für dich, dein Lunchpaket. Und so geht er zu allen 12 seiner Freunde und sagt, hey, das ist für dich. Und wisst ihr was? Wenn wir alles geben für Jesus, wenn wir alles geben für unsere Stadt, dann brauchen wir keine Sorge haben. Jesus wird für uns sorgen. Deshalb kann ich alles geben, weil ich weiß, am Ende bleibt immer noch ein Lunchpaket für mich übrig. Der Herr segne euch. Amen.